Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, und zwar Psalm 110, 1 bis 4. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoße der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Die zweite Stelle ist in der Apostelgeschichte 1, 9 bis 4. Moment. Vier bis neun, so rum. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, wie der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
Danke, Silas. Er wurde emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. Wer von euch hätte das gern gesehen? Wer von euch denkt sich regelmäßig, wenn er die Bibel liest, wenn ich da dabei gewesen wäre, ich wäre ein ganz anderer Mensch. Also ich denke das öfters. Ich denke mir, wow, die hatten es einfach irgendwie. Also ich meine, die hatten es nicht wirklich einfach, weil nämlich 11 von 12 sind Märtyrer tot gestorben. Aber wenn man davon mal absieht, von dieser kleinen Sache am Rande, muss man einfach sagen, die haben den gesehen. Hätte ich Jesus gesehen, wäre ich da dabei gewesen. Ich würde ja ganz anders glauben. Hat jemand von euch das schon mal so gedacht? Na, nicht so viele. Also ich denke das regelmäßig, dass ich irgendwo... Kennt ihr das, dass ihr unzufrieden seid mit euch und denkt, ich bin nicht so leidenschaftlich, wie ich gern wäre für Gott? Da müsste doch eigentlich... Wenn ich wirklich glauben würde, was ich glaube, da müsste doch viel mehr in mir passieren, explodieren. Ich müsste mit Freuden morgens aufstehen. Ich müsste sagen, stille Zeit, super genial, mehr davon. Ich müsste durch den Alltag laufen und müsste sagen, hey, du, kennst du Jesus schon? Und wenn du ihn nicht kennst, weißt du, dass du verloren bist. Mein Herz müsste brechen dafür, dass all die Leute um mich rum, die mit mir in der gleichen Siedlung wohnen, Jesus nicht kennen. Seid ihr auch manchmal unzufrieden? Ich bin unzufrieden. Und das ist mit einem Thema, über das ich heute einfach reden möchte. Ich stehe immer da und denke mir, wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann würde es mir so viel leichter fallen zu glauben. Und die These, die ich heute aufstellen will, ist, was ich heute sage, ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist nicht die Lösung für all unsere Probleme. Aber ein Punkt ist es. Meine These ist, mir fehlt Vertrauen. Und ich erkläre euch, was ich meine mit mir fehlt Vertrauen. Wenn wir dran denken, wie Annelie diese Predigt angefangen hat, dann hat er gesagt, Glauben bedeutet Wissen für Wahrhalten Vertrauen. Erinnert ihr euch daran? Wissen. Ich muss eine Information über etwas haben. Ich kann nicht an etwas glauben, was ich nicht weiß. Macht soweit einfach. Zweiter Punkt. Für Wahrhalten. Es reicht nicht nur, dass ich etwas gehört habe, sondern ich muss für mich selber sagen, ja, das scheint mir richtig zu sein. Ich muss es für wahr halten. Aber bis jetzt glaube ich es immer noch nicht, sondern ich halte viele Dinge für wahr. Aber die haben mit mir persönlich nichts zu tun. Und dann kommt, damit ich glaube, der dritte Schritt. Ich muss vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass das, was ich gehört habe, in mein Leben hineingehört. Ich muss diese Information in meiner Weltanschauung mit einbauen. Kennt ihr das Wort Weltanschauung? Das ist so eine Sache, die mich sehr fasziniert. Und ich möchte euch mehr über Weltanschauung erklären, bevor wir überhaupt richtig einsteigen, weil das ist so die Grundlage. Meine Weltanschauung ist die Grundlage für mein Denken und für mein Handeln. Und ich kenne meine Weltanschauung nicht wirklich. Ich kann euch jetzt nicht 10 Punkte aufzählen, wo ich sage, das und das und das und das und das macht meine Weltanschauung aus, sondern dieses Fundament, das ganz zugrunde von dem liegt, warum ich so Dinge tue und Dinge mache, die formen sich, während ich lebe. Ich möchte euch vielleicht ein Beispiel bringen, damit ihr versteht, dass einfach Weltanschauung das allerzugrundlegendste ist, wie ich die Welt verstehe und warum ich so handle, wie ich handle. Ein Beispiel, finde ich gut, ein Beispiel für, was eine Grundlage von etwas ist, ist Schwerkraft. Wer von euch ist fest davon überzeugt, dass es die Schwerkraft gibt? Brav. Wer nicht geschreckt hat, lass uns mal reden. Also, die Schwerkraft. Ich weiß, dass es die Schwerkraft gibt. Jedes Kind ab so einem Alter von einem halben Jahr weiß, dass es die Schwerkraft gibt. Du nimmst deinen Schnuller, du schmeißt ihn weg, er ist weg. Also das ist uns allen bekannt. Schwerkraft ist einfach. Ich muss da nicht drüber nachdenken. Wenn ich eine neue Blumenvase habe, dann werde ich niemals versuchen, sie in die Luft zu stellen. Nee. Ich weiß, wenn ich sie in die Luft stelle, wird sie runterfallen. Weiß ich. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Aber dieses Wissen um die Schwerkraft, das in meiner Weltanschauung drin ist, eindeutig, hält mich davon ab, alle möglichen Dinge zu durchdenken, wo ich überall gerne Blumenvasen postieren wollen würde, wenn da kein Tisch ist. Ja, also Schwerkraft ist in meiner Weltanschauung, es formt mein Denken und mein Handeln. Alternativbeispiel zu Schwerkraft, Blumen gießen. Ja, ihr merkt, der Garten, es ist Frühjahr. Wenn ich Blumen gieße, dann gieße ich einfach aus. Ich mache mir null Gedanken, wie dieses Wasser aus dieser Kanne zu den Blumen kommt. Ja, ich gebe denen keinerlei Wegführung. Ich nehme nicht die Hände und trage es zu dem Wasser hin, weil es könnte irgendwo anders hinkommen. Nein, ich weiß, wenn ich das über die Blumen halte und gieße, wird die Schwerkraft dafür sorgen, dass das Wasser auf meinen Blumen landet. Ja, soweit habe ich das total verinnerlicht und ich muss da nie drüber nachdenken, wenn ich etwas tue, ob es die gibt oder nicht. So, und jetzt, das, was ich über Christus denke, das, wie ich die Welt sehe, ob Jesus mein Erlöser ist oder nicht, das ist etwas, das gehört Teil meiner Weltanschauung, die Art und Weise, wie ich die Welt verstehe. Ich habe als Christ eine ganz andere Sicht der Welt, als jemand, der Christus nicht kennt. Und dieses Wissen um Jesus. Ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und mein ganzes mir neu überlegen, was weiß ich über Jesus, sondern ich habe das tief in mir. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Und dieses Wissen prägt mein Denken, prägt mein Handeln, prägt, wie ich in den Tag gehe, prägt, was ich sage, ohne dass ich es permanent mir wieder neu vor Augen führe. Aber wenn wir an das denken, was Annelie gesagt hat, Glauben, dieser Glauben, den ich in meiner Weltanschauung drin haben würde, der ist mein tiefstes Sein soll, das mich bestimmen soll, das wünsche ich mir, wird geprägt durch Wissen, ich muss von einem Umstand wissen, durch für wahr halten, ich muss diesen Umstand für wahr halten und ich muss darauf vertrauen, dass das für mein Leben gilt. Ich muss ihn in meine Weltanschauung reinnehmen. Das heißt, wenn ich heute von Vertrauen rede, meine ich dieses Vertrauen, dass eine Information, die ich über Gott habe, nicht nur reicht zu sagen, hey, weiß ich. Wir alle könnten bei 1000 Sachen sagen, hey, weiß ich. Kennt ihr, oder? Man sagt, weiß ich. Klar weiß ich das. Aber Wissen und darauf Vertrauen sind ganz unterschiedliche Sachen. Heute, wir sind im Glaubensbekenntnis, haben wir, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Glaubst du das? Glaubst du das? Silke nickt. Ja, ich glaube das. Die 11 Jünger stehen da und die sehen zu. Und Lukas schreibt, Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Die Jünger stehen da mit Jesus. Jesus sagt seine letzten Worte. Er wird emporgehoben. Es kommt eine Wolke. Und vor ihren Augen weg. Das ist ein sehr kurzer Satz dafür. Also ich denke mir immer, Mensch, Lukas, hättest nicht mehr schreiben können. Ja, ich meine, da liest man so ein blödes Buch und da werden seitenweise Dinge ausgemalt und hier hat man was wirklich Spektakuläres, was noch keiner gesehen hat. Und er schreibt einfach nur, er wurde emporgehoben, es kam eine Wolke, er ging von ihren Augen weg. So, jetzt macht mal eure Augen zu und jetzt stellt euch das einfach mal vor. Ihr seid mit Jesus, mit seinen Jüngern am Ölberg. Es ist Tag, es ist keine Wolke am Himmel, es ist angenehm warm, es geht ein leichter Wind, ihr seid beklommen in eurem Herzen, weil ihr merkt, Jesus wird heute gehen. Ihr wisst, hier ist was anders als sonst. Wir waren lange nicht mehr am Ölberg. Wir stehen hier an diesem Ort und es ist dieser Kloß im Hals, der sagt, es wird Abschied nehmen, kommen in irgendeiner Weise. Und in dem Moment guckt ihr Jesus an und er wird irgendwie intensiver, er wird gleißender, er wird aufgehoben. Es ist nichts, man sieht nichts, aber er fängt an, wirklich hoch emporzuheben. Aus dem Nichts kommt diese Wolke, die Gegenwart Gottes, umhüllt Jesus und er wird weggetragen von euren Augen. Es ist nicht wichtig, ob in eurer Vorstellung, ob es ein wolkenloser Tag war oder ob es ein wolkiger Tag war, ob es heiß war, ob es kalt war, ob es Mittag war, ob es Nachmittag war. Es ist nicht wichtig, wie wir uns das jetzt bildhaft vorgestellt haben. Das war eine Möglichkeit. Keiner sagt, dass es so sein muss. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht nur überlesen als eine Information. Ja, er ist aufgefahren in den Himmel. Sondern es ist wichtig, dass wir dabei sind, dass wir, wenn wir Bibel lesen, dass wir das auf uns wirken lassen, dass wir uns vorstellen, hey, was wäre, wenn ich einer dieser Jünger gewesen wäre? Was will uns Gott damit sagen? Es ist der spannende Moment, wo Jesus sich auf den Weg zu seiner Krönung macht. Jesus, die Himmelfahrt bedeutet, Jesus wird gekrönt. Und es ist der spannende Moment, wo die Jünger ihren Jesus loslassen müssen, wo für sie ein Zeit der Abschied ist. Für die Jünger war dieser Augenblick unheimlich eindrücklich. Also ich wette, den haben die nicht mehr vergessen. Ich glaube, er war mit Worten nicht zu beschreiben, deswegen hat Lukas das auch recht kurz gehalten. Die Jünger waren dabei, als Jesus Zeichen getan hat. Sie waren dabei, als er gehasst wurde. Sie waren dabei, als er als König eingezogen ist nach Jerusalem. Sie waren dabei, als er gekreuzigt wurde. Sie waren dabei, als er gestorben ist. Sie waren dabei, als er wieder auferstanden ist. Und jetzt waren sie endlich wieder zusammen. Und jetzt kommt schon wieder der Moment, wo sie wissen, jetzt geht er wieder. Ich kann mir das emotional herausfordernd vorstellen. Ich habe in letzter Zeit viel über Ostern nachgedacht, wie ihr alle, und ich bin drauf gekommen, das war emotional ganz schön herausfordernd für die Jünger. Also, ja, das war Trauma pur in alle Richtungen und sehr, sehr, sehr überwältigend. Und jetzt geht Jesus wieder. Wie haben sich die Jünger gefühlt in dem Moment, wo Jesus aufgefahren ist? Ich glaube zum einen, dass sie traurig waren. Jetzt hatten sie Jesus endlich wieder. Und jetzt wissen sie, das ist jetzt ein Abschied, der ist für länger. Die hatten sich in den letzten 40 Tagen daran gewöhnt, dass Jesus auftaucht und geht. Ja, durch die Wand rein, durch die Wand raus. Das war ein schöner Moment eigentlich. Eigentlich war alles gut, theoretisch irgendwie, ja. Aber jetzt wissen sie, okay, sie sind traurig. Jesus nimmt Abschied. Das zweite, wie fühlen sie sich? Sie fühlen sich, also ich stelle mir das vor, geehrt. Jesus nimmt sie mit und lässt sie sehen, wie er in den Himmel emporgehoben wird. Was für eine Ehre ist das für die Jünger. Und das Dritte, was mir eingefallen ist dazu, ist, ich glaube, dass die nervös sind. Es beginnt eine ganz neue Zeit für sie. Auf einmal müssen sie Verantwortung übernehmen. Bisher war Jesus immer da. Du konntest ja immer sagen, hey, wie würdest du das jetzt machen? Aber Jesus, ihr bester Freund, der alles wirklich, auf den sie sich immer verlassen konnten, der immer da war, der alle Antworten wusste, wird sozusagen CEO in dem Fall, von allem. Ja, er wird befördert und sie werden befördert. Er ist Herrscher über alles, CEO, ganz hoch oben, und sie werden seine Botschafter. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Beförderung erlebt hat, aber irgendwie man fördert da, also man will dahin und man hat irgendwie vielleicht auch Angst so ein bisschen. Also so stelle ich mir das zumindest vor, natürlich nur. Dass man irgendwo dasteht und sagt, ach, ich wünschte, dass mein Chef, mit dem ich mich so gut verstehe, immer da bleibt. Und irgendwie ist es ja schon irgendwie auch toll, ne? So irgendwie. Und ich glaube, so ging es diesen Jüngern. Ich möchte euch das so erzählen, so eindrücklich, weil wir nicht als Augenzeugen dabei waren. Aber auch wenn wir nicht als Augenzeugen da dabei waren, so steht es in dem Wort an, dass wir fest glauben. Und wir müssen es in unsere Weltanschauung, in unser Innerstes mit hineinnehmen. Ja, eintauchen, damit es zu Leben wird in uns. Dass es nicht nur eine Information ist, sondern dass wir sagen, hey, ich weiß es. Ich halte es für wahr, es steht in der Bibel. Ja, ich halte die Himmelfahrt für wahr, hundertprozentig. Aber es reicht noch nicht. Ich vertraue darauf. Es wird meine Himmelfahrt, also nicht meine natürlich, aber es ist, als wäre ich dabei gewesen. Meine Frage also nochmal an dich. Glaubst du, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Ich hoffe ja. Ich glaube es ganz fest. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich bin da so mit dabei. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe dieses Vertrauen in meinem Herzen. Ich weiß, dass es wahr ist, auch wenn ich es nie gesehen habe. Huch. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Ich freue mich da so drüber. Er sitzt zur Rechten Gottes. Diese Himmelfahrt ist ein Meilenstein. Das irdische Wirken von Jesus ist vorbei und er nimmt seinen Platz zur Rechten Gottes an. Er nimmt seine Herrschaft an. Er sitzt zur Rechten Gottes, kommt in der Bibel 13 Mal im Neuen Testament vor. Jesus sagt es über sich selbst. Ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten Gottes. Er sagt von sich, ich werde zur Rechten Gottes sein. Stephanus an seiner Steinigung, sagt zum Schluss noch, und ich sehe Jesus sitzen zur Rechten Gottes. Paulus schreibt in den Briefen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Es kommt 13 Mal vor. Es ist wichtig für uns. Unser Gott ist nicht einfach nur verschwunden, irgendwo hin, sondern unser Gott sitzt zur Rechten Gottes. Das bedeutet erstens, er ist zum Vater zurückgekehrt. Jesus hat sein irdisches Leben beendet. Er ist nicht mehr hier und er wird uns in der Form, wie er den Jüngern in den 40 Tagen nach Ostern begegnet, auch nicht begegnen. In der Form nicht, weil er ist hinaufgefahren zum Vater. Was bedeutet es noch? Jesus hat seine Herrschaftsposition eingenommen. Er ist jetzt CEO über alles. Die Herrschaft gehört rechtmäßig Jesus, deinem Gott. Er sitzt zur Rechten Gottes, bedeutet, er ist verherrlicht. Ich stelle mir vor, Jesus ist hochgekommen und es war ein Riesenfest im Himmel, weil er sagt, es ist vollbracht. Da ist nichts mehr zu tun. Der Himmel wartet nicht auf irgendwas, sondern der Himmel feiert schon die Verherrlichung von Christus. Er hat es vollbracht, es ist fertig, es ist abgeschlossen, es fehlt da eigentlich nichts mehr. Jesus kommt jetzt schon alle Ehre zu und er hat jetzt alle Ehre im Himmel. Erstaunlich. Und Jesus betet für uns. Wir hören im Hebräerbrief, dass er unser Fürsprecher ist, der vor Gott für uns betet. Und ich stelle mir das Beten so vor. Ich stelle mir vor, du sündigst. Stell dir irgendwas vor, was du schon mal getan hast, du sündigst. Und sofort, in dem Moment, taucht der Teufel vor Gott auf und sagt, hast du das gesehen? Siehst du das? Deine Tochter, dein Sohn, die Silke, der Anderle, die Dorothee, die verdienen den Tod. Hast du es rechtmäßig? Hier ist mein Anklagepunkt. Hier steht eindeutig, dafür verdienen sie den Tod. Du bist gerecht, Gott. Tu was. Und ich glaube, dass Gott dann rüberguckt auf seine rechte Seite, wo sein Sohn sitzt, verherrlicht. Aber du siehst noch immer, wie immer das aussehen mag, verherrlicht die Wunden an seinem Leib. Und Jesus lächelt und nickt. Gehört zu mir. Und Gott guckt den Teufel an und sagt, ich finde keine Schuld an meinem Kind. Tut mir leid. Da ist nichts. So stelle ich mir vor, dass Jesus permanent Fürbitte tut. Ich glaube, dass seine Anwesenheit allein Fürbitte ist für uns. Weil jedes Mal, wenn irgendeine Anklage kommt, wenn irgendeine Sünde hochgehoben wird, wenn irgendetwas aus deinem Leben genommen wird und vor Gott gebracht wird und gesagt wird, und deswegen verdient er Verdammnis, sieht man Jesus. Und es ist klar, es bezahlt. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, Wissen. Wir wissen, Jesus ist zu Rechten Gottes. 13 Mal im Neuen Testament. Für Wahrheiten. Es steht in der Bibel. Okay, für Wahrheiten. Bitte halt's für wahr. Es steht in der Bibel. Vertraust du darauf? Vertraue darauf mit deinem ganzen Herzen. Vertraue darauf, dass du erlöst bist, dass Jesus deine Schuld getragen hat, dass er am Kreuz für dich bezahlt hat, dass du ewiges Leben haben kannst. Vertraue darauf. Die Wahrheit wird erst Wahrheit für dich, wenn du darauf vertraust. Erst dann wird es was in dir verändern, dass du erkennst, ich bin ein Kind Gottes. Dass du in den Tag reingehst mit dem Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und dass du merkst, egal was du für Mist gebaut hast, dir ist vergeben worden. Vertrau darauf, es reicht nicht, es nur zu wissen. Die Himmelfahrt, habe ich schon erwähnt, wäre ich gern dabei gewesen, ne? Und es macht jetzt nicht so viel Sinn. Und manchmal stehe ich auch so vor Gott und denke mir, eben wäre ich da dabei gewesen, dann wäre alles einfacher und es wäre ich wäre ganz anders, ich wäre ein anderer Mensch. Nein, es ist gut, dass ich kein Mann im ersten Jahrhundert in Galiläa bin. Also es ist, danke Schatz. Das ist gut, ja, es ist in Ordnung. Gott hat mich und hat dich ins 21. Jahrhundert, momentan nach Mannheim, egal wo du herkommst, egal wo du hingehst, jetzt bist du auf jeden Fall Mannheim, momentan nach Mannheim gestellt. Und er hat es mit den Jüngern nicht besser gemeint als mit dir. Und jetzt erkläre ich euch, warum nicht. Denn Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes und von dort hat er uns den Heiligen Geist gesandt. Jesus sagt in Johannes 16,7, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, dann werde ich ihn euch senden. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich stehe manchmal da und denke mir, ach, hätte ich es doch nur sehen können. Und Gott steht einfach da und denkt mir, ich wohne in dir. Du hast permanenten Zugang zu meinem Heiligen Geist. Und dir würde es eigentlich reichen, wenn du nur daneben stehst und darüber guckst. Ich bin dir viel näher, als es ein Augenzeuge je sein könnte. Den letzten Satz, den Jesus zu seinen Jüngern sagt, bevor er emporfährt, ist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Normalerweise hält man sich das Wichtigste so ziemlich für den Schluss auf, damit derjenige auch wirklich nichts vergisst, weil zwischendrin kann es ja passieren, dass man das wieder irgendwie verliert. Das heißt, das Wichtigste, was Jesus ihnen sagt, hey, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn du an Jesus Christus als deinen Erlöser, als deinen Herrn, als deinen größten Schatz glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn du heute hier bist, frag dich nicht, huch, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Ja, vielleicht bin ich der einzige Christ, der ohne Heiligen Geist durchs Leben geht. Nein, es gibt keinen Christen, der ohne Heiligen Geist durchs Leben geht, weil der Heilige Geist befähigt uns überhaupt erst zu glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du hast den Heiligen Geist. Und jetzt gucken wir nochmal auf unsere drei Komponenten aus Anderlees Predigt. Wissen, für Wahrheiten, Vertrauen. Für Wissen brauchen wir tendenziell keinen Heiligen Geist. Wissen heißt, ich kriege eine Information. Kriege ich hin. Für Wahrheiten, ich kann sehr naiv sein, aber hier kommt der Heilige Geist schon ins Spiel. Vertrauen ist ohne Heiligen Geist unmöglich. Davon bin ich fest überzeugt. Wir hören in der Bibel, das Wort von Christus ist für die Griechen eine Torheit, für die Juden ein Ärgernis. Für uns, die wir an Christus glauben, ist es Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit. Das macht der Heilige Geist in uns. Darauf will ich eigentlich hinaus. Wenn man von Zeugen hört, dann hört man manchmal Augenzeuge. Und keiner von uns ist ein Augenzeuge, wie wir jetzt schon mehrfach bemerkt haben. Aber Leute, auch wenn man Gott nicht beweisen kann, es gibt ein Wissen, dass man weiß, das mehr ist als alles, was man jemals gesehen hätte haben können. Und dieses Wissen, dieses Vertrauen, das macht Gott in euch, das macht der Heilige Geist in euch. Und ich möchte euch einfach an dieses Gefühl erinnern, dieses ganz tiefe innere Wissen, das du schon mal gespürt hast, zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lothar Kosse singt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es einfach. Das Vertrauen kommt nicht aus dir. Keiner von uns macht dieses Vertrauen. Sondern dieses Vertrauen schenkt dir der Heilige Geist. Das gibt der Heilige Geist in dich. Wir leben in einer Zeit, in der man Wissenschaft so hochhält. Kannst du es beweisen? Wenn du es nicht beweisen kannst, ist es nicht richtig. Ich bin so fasziniert davon, als ich in die Schule gegangen bin, habe ich gelernt, es gibt 9 Planeten. Das war so, das war bewiesen, es gibt 9 Planeten, ganz sicher. Als ich mit meinen Jungs die erste Was ist was CD zum Thema Planeten gelesen haben, haben die doch gesagt, es gibt nur 8 Planeten. Dann bin ich losmarschiert und habe gesagt, das stimmt nicht, es sind 9. Das weiß ich, das habe ich in der Schule gelernt, das ist bewiesen, es sind 9. Dann habe ich im Internet nachgeguckt und habe festgestellt, es sind doch nur noch 8. Wir haben einen Planeten verloren. Das ist jetzt kein Planet mehr. Und es zeigt uns, du kannst etwas wissenschaftlich beweisen und wissen und du weißt es doch nicht, weil es kann durchaus falsch sein. Ja, es kann sich ändern. Es kann sich sogar so etwas ändern wie die Anzahl der Planeten. Also das war für mich schon sehr unglaublich, dass es jetzt nur noch 8 Planeten sind. Wir hatten neulich übrigens auch sowas in den Tagesthemen. Günther Jauch musste sich mit sowas auseinandersetzen. Der Mittelfinger unseres griechischen Finanzministers war eindeutig, da war ein Beweis da, da war ein Mittelfinger. Den Beweis haben alle gesehen. Dummerweise war da aber gar keiner. Das war ZDF Neo. War doch so, oder? Du hast es mir gesagt. Oh, also whatever, dann war da doch einer. Also wie auch sei, ich weiß es nicht. Ich habe es mit Mittelfinger gesehen, ich habe es ohne Mittelfinger gesehen. Kurz und gut, ich könnte Augenzeuge sein für beides. Ich weiß es nicht. Also whatever, ich weiß es nicht. Aber und das ist der Punkt, das Sehen davon hilft nicht. Okay, das Sehen hilft einfach nicht. Es könnte so sein, es könnte anders sein. Es geht darum, etwas zu wissen. Es geht darum, zu wissen. Und dieses Wissen, das schafft der Heilige Geist in uns. So, aber Jesus geht noch weiter. Er sagt nicht nur, hey, der Heilige Geist kommt auf euch und ihr werdet Kraft bekommen, was schön wäre. Nein, er sagt, damit ihr meine Zeugen seid. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt und wir sind seine Zeugen. Du bist sein Zeuge. Auch wenn du nicht an der Auferstehung dabei warst, auch wenn du nicht offiziell den Titel Apostel haben darfst, weil du nicht zu Lebzeiten Jesu mit ihm gegangen bist, du bist sein Zeuge. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein. Was macht ein Zeuge? Du als Zeuge bestätigst, Jesus ist mein Herr, Erlöser und größter Schatz. Das bezeugst du mit deinem Leben. Du bezeugst, ja, die Sache mit Jesus ist wahr. Er ist Gottes Sohn. Er wurde gekreuzigt. Er ist gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren. Er wird wiederkommen. Jesus hat für meine Schuld bezahlt und deswegen habe ich ewiges Leben. Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, die über alle Schwierigkeiten in diesem Leben hinausgehen. Ich habe eine Hoffnung, die fest ist und die Bestand hat, egal was ich jetzt hier erlebe. Und ich werde jubeln in Ewigkeit. Das bezeugst du. Du bezeugst, du bist Zeuge vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Du bezeugst vor Menschen. Vor deiner Familie, vor deinen Freunden, vor deinen Arbeitskollegen, vor dem Mann in der U-Bahn, vor allen Menschen bezeugst du Jesus Christus. Du bezeugst Jesus auch vor den Mächten und Gewalten. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, zeugt minütlich davon, dass Christus gesiegt hat. Du bist ein wandelndes Zeugnis, du bist ein wandelndes Hinweisschild dafür, dass Christus gesiegt hat. Du bist nicht mehr versklavt unter Mächte und Gewalten. Du bist ein angenommenes Kind Gottes. Und egal, wo du hingehst, Mächte und Gewalten wissen es, du bist ein permanenter Zeuge von Jesus' Sieg. Weißt du das? Hältst du das für wahr? Vertraust du darauf? Bist du dir dessen bewusst? Ist es deine Identität? Gerecht gemacht vor Gott? Du bezeugst Christus durch dein Denken. Vielleicht bist du depressiv, aber du kämpfst um die Freude, die in Christus Jesus ist. Du kämpfst um die Freude, die in Christus Jesus ist. Du bezeugst, vielleicht erlebst du gerade durch unheimlich, du gehst durch Schwierigkeiten. Vielleicht bist du krank, aber du hältst fest an der Hoffnung, die in Christus Jesus ist. Damit zeugst du für ihn. Vielleicht bist du versucht von Neid und Bitterkeit, von Sorgen. Aber du ringst und du willst dich damit nicht kleinkriegen lassen, weil du an Jesus Christus glaubst. Deswegen kämpfst du diesen Kampf, deswegen stehst du da und du gibst nicht einfach alle möglichen nach. Du bist ein Zeuge für Jesus Christus. Du bezeugst Christus, weil du seinen Worten glaubst. Dein Denken. Du bist ein Zeuge durch dein Handeln. Vielleicht klopft die Sünde an deine Tür, aber du tust es nicht. Damit bezeugst du die Kraft Christi. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, wenn du nicht an Christus glauben würdest. Vielleicht hat die Sünde schon vor langem an deine Tür geklopft und du hast hoffnungslos nachgegeben. Aber du drehst dich endlich um und du tust Buße. Preis dem Herrn. Wow, was für ein Zeugnis für Christus. Wenn wir am Boden liegen und wir wieder aufstehen, weil unser Erlöser lebt, weil er für unsere Schuld bezahlt hat, dann ist es ein Zeugnis für Christus. Du bezeugst Christus, weil du heute Morgen hier bist. Hey, die meisten von uns schlafen sonntags gerne länger. Du bist hier. Du bezeugst Christus. Du bezeugst Christus, weil du betest. Du würdest nicht beten, wenn du nicht an ihn glauben würdest. Weil du ihn anbetest, weil du ihm Lieder singst. Du bezeugst Christus, weil du damit ringst, deinen Nachbarn freundlich zu begegnen, deinem Vermieter freundlich zu begegnen, deinen Nächsten höher zu achten, deinen Feind zu lieben, deinen Nachbarn zu vergeben. Allein dieses Ringen schon ist ein Zeugnis dafür, dass du an Christus glaubst. Du bezeugst Christus, weil du nach seinem Wort, nach der Bibel handelst, zu handeln versuchst, weil dir das wichtig ist. Du bist ein Zeuge durch deine Worte. Du kennst die Wahrheit und du weißt zum einen, dass drinsteht in Johannes 3,16, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber du weißt dementsprechend auch, hey, alle die, die nicht an Jesus Christus glauben, haben das ewige Leben nicht. Und deswegen redest du mit deinen Freunden, du redest mit deiner Familie, du redest mit deinen Nachbarn, du redest mit deinen Arbeitskollegen. Du bist ein Zeugnis, weil du Zeuge für das abgibst, was dein Leben verändert hat, was deine Hoffnung ist, was deine Erlösung ausmacht. Du bist innerlich gedrängt, von Christus zu reden, denn das ist der Grund, warum wir überhaupt noch da sind. Du und ich, und für mich gilt es auf jeden Fall, wir finden es manchmal hier ganz nett. Momentan wird Frühling, wir haben ein tolles Fresspaket von unseren Hausgruppenleitern und von euch bekommen, das Leben ist schön, ist ja eigentlich ganz in Ordnung hier. Wisst ihr, dass es für viele Christen momentan ganz furchtbar ist, auf der Welt zu sein? Dass es viele Christen gibt, die momentan in ihrem Herzen den Wunsch haben, ich wünsche, Jesus kommt wieder, die ein echtes Verlangen danach haben, zu sagen, ich wünsche, Jesus kommt wieder. Maranatha, Herr, komme bald. Und Jesus kommt nicht, weil er Geduld hat, weil er sagt, ich möchte alle meine Kinder noch erretten. Und wie kann er sie erretten, wenn sie von ihm hören? Es liegt an uns, ob wir uns damit hineingeben und ob wir sagen, ja, ich gehe da mit. Ja, ich will auch, dass du wiederkommst. Mein Herz ruft danach, ich warte darauf, dass du wiederkommst und deswegen werde ich von dir erzählen und ich brenne dafür. Oder aber eben nicht, weil es ist ja eigentlich ganz in Ordnung hier. So, jetzt frage ich euch mal, wie fühlt ihr euch jetzt? Ihr müsst nicht unbedingt antworten, aber so. Als ich bei meiner Predigt an dem Punkt angekommen bin, fühlte ich mich schlecht. Weil ich sagen würde, okay, einige von den Punkten erfülle ich so einigermaßen. Ich ringe um Freude. Ja, das kann man schon so sehen. Aber als ich zu dem letzten Punkt gekommen bin, du bezeugst Christus, weil du sein Wort verkündest. Ja, das ist so ein bisschen schwieriger für mich, für einige von uns. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort hat er uns den Heiligen Geist gesandt und wir sind seine Zeugen. Leute, ich möchte ein besserer Zeuge sein. Ich möchte ein besserer Zeuge sein. Mein Gott ist es mir wert. Beziehungsweise mein Gott ist es wert. Es geht gar nicht, was er mir wert ist. Er ist es wert, dass wir wirklich unser Leben erkennen als das, was es ist. Wir sind hier, weil wir seine Zeugen sein sollen und nicht, weil wir Geld machen sollen, nicht, weil wir ein schickes Haus haben sollen, nicht, weil wir einen hübschen Garten haben sollen, nicht, weil wir mit unserem Hund Gassi gehen müssen. All diese Gründe sind nicht übrig, warum wir hier auf Erden sind. Wir sind hier, um seine Zeugen zu sein. Und jetzt komme ich so langsam zu meinem Anfang zurück. Ich bin nicht okay damit, dass ich mit wenig Ewigkeitsperspektive lebe. Ich bin nicht okay damit, dass meine Zeugenschaft schwach ist. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich hoffe und ich wünsche dir, dass du das mehr ergriffen hast als ich. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du auch nicht okay bist. Das Blödste, was uns passieren kann, ist, dass wir einfach okay sind. Ich habe euch vorhin erzählt, und ich hoffe, dass ich es getan habe, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsäule, aber es gibt einen Lösungsweg. Und es ist Vertrauen. Ganz oft merke ich bei mir, mir fehlt Vertrauen in Gottes Wort. Mir fehlt, ich weiß es, ich halte es für wahr, aber mir fehlt das Letzte. Mir fehlt Vertrauen daran. Mir fehlt es, dass Gottes Wort mein Wort wird. Dass es in meinem Inneren anfängt, lebendig zu werden. Was wir heute gemacht haben, möchte ich jetzt so zusammenfassen. Wissen für Wahrheiten, Vertrauen bilden meinen Glauben. Habt ihr soweit jetzt ganz oft gehört? Ja, unser Glauben kommt durch Wissen für Wahrheiten, Vertrauen. Mein Glaube bestimmt mein Denken, mein Handeln und mein Reden. Also aus meinem Glauben kommt das, dass ich Zeuge bin. Und Gott schenkt drumherum, er gibt mir den Kraft durch seinen Heiligen Geist. Und Jesus regiert. Es gibt keine Macht, die da irgendwo drüber stehen kann und es machen kann, dass es nicht funktioniert. Weil Jesus ist CEO, er steht über allem, er hat es in der Hand, er schenkt mir seinen Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt auch noch Gott, dem Heiligen Geist, mehr Raum gebe zu vertrauen, zu sagen, schaffe, wirke du Vertrauen in mir, dann bin ich überzeugt davon, dass ich Zeuge, ein besserer Zeuge werde. Habt ihr verstanden, wie ich das meine? Wir haben es von Weltanschauung gehabt. Und ich weiß, ich kenne nicht euren Alltag, aber mein Alltag bedeutet, ich lebe die meiste Zeit in einer glaubensfeindlichen Welt. Ich werde permanent mit Aussagen, mit Gedankengut, mit Verhaltensweisen bombardiert, die nicht unbedingt christlich wären, die nicht unbedingt ein sicheres Surrounding sind, die nicht unbedingt das sind, wo man sagt, ja genau hier, das ist ein Kindergarten für Christen, damit sie da wirklich mal alles Gute irgendwie erleben, sondern ich stehe in einer Welt, die gegen den Glauben eigentlich steht, die alles das toll findet, was die Bibel nicht toll findet und die alles das, was die Bibel toll findet, nicht toll findet. All das strömt permanent auf meine und auf deine Weltanschauung, auf das tiefste Innere ein. Ich muss mehr Zeit damit verwenden, mich mit Gottes Wahrheiten auseinanderzusetzen. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss mir mehr Zeit nehmen, die Wahrheit an mich ranzulassen, weil ich mit so viel Zeugs einfach die ganze Zeit bombardiert werde, dass ich es sonst nicht schaffe, die Wahrheit weiter hochzuhalten, weil ich verwirrt werde. Kennt ihr das? Weil er einfach sagt, oh, das ist alles so anstrengend. Und jetzt, Lösungsweg. Das Schwierigste ist zu vertrauen. Und hier gibt euch Gott den Heiligen Geist. Wir haben es vorhin gehört, der Heilige Geist hilft uns zu vertrauen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ihr glaubt das, ihr habt genickt. Ihr sagtet, ja, das glaube ich. Wir haben es nicht gesehen, aber wir wissen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Ihr habt genickt, ihr habt gesagt, ja, das glaube ich. Das macht der Heilige Geist in euch. Ich liebe unsere Predigtreihe, das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist ein Sammelsurium, ein Potpourri, mehr oder minder eine Art Konzentrat grundlegender christlicher Glaubensaussagen. Und hier haben wir die Gelegenheit, prüf dich mal anhand des Glaubensbekenntnisses. Weiß ich's? Halte ich's für wahr? Vertraue ich darauf? Vertraust du, dass Gott der Vater ist, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde? Vertraust du darauf, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Und nicke nicht zu schnell. Wir nicken viel, viel, viel zu schnell. Wir sagen, ja, ja, aber damit meinst du nicht, du vertraust darauf, sondern du meinst, das weiß ich. Ja, wenn du wirklich vertraust, dass Gott dein Vater ist, das muss was in deinem Leben ändern. Dann gehst du in den Tag mit dem Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Dann ist deine Menschenfurcht, muss abnehmen. Die muss abnehmen. Deine Gottesfurcht muss steigen. Wenn du vertraust, Gott ist mein Vater, dann ist es dir egal, wie die Menschen um dich herum dich beurteilen. Dann dürfte Minderwert müsste in deinem Leben abnehmen. Weil der Größte, der Höchste, der Gott aller Götter, der Herr der Herren, dein Vater ist. Und hier merke ich bei mir, ich muss viel Zeit mit dem Glaubensbekenntnis verbringen. Ich muss viel Zeit mit der Bibel verbringen. Ich muss viel Zeit mit Gottes Wahrheit verbringen. Und ich muss zum Heiligen Geist gehen und muss sagen, hilf mir, dass ich vertraue. Fazit. Um gute Zeugen sein zu können, müssen wir Gott vertrauen. Und dieses Vertrauen wirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir bereit sind, uns mit seiner Wahrheit füllen zu lassen. Lasst uns freimütigere Zeugen werden. Lasst uns immer wieder unseren Glauben stärken. Und ich möchte euch jetzt einladen zum Abschluss, dass wir gemeinsam Zeuge sind, dass wir das Glaubensbekenntnis bekennen, dass wir ein Zeugnis abgeben, hier voreinander, vor der unsichtbaren Welt, dass wir proklamieren, was wir glauben.